beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, zunächst möchte ich herzlich danken für die besondere Begrüßung am Anfang. Das hat mich sehr beschämt und ich möchte den Dank weitergeben nach oben an den Gott, der immer wieder das Wunder geschehen lässt, dass sein Wort uns im Herzen anrührt. Möge er es auch jetzt wieder so schenken. Liebe Gemeinde, vorgestern war in der Zeitung zu lesen, dass der Chef des Daimler-Konzerns im vergangenen Jahr aufgrund der guten Geschäftsentwicklung statt 8,4 runde 9,7 Millionen Euro verdient hat. Mein erster Gedanke war sarkastisch, da muss der arme Mann ja noch mehr Steuern zahlen als bisher. Dann packte mich so ein bisschen der Gerechtigkeitsgedanke und ich sagte zu meiner Frau, jeder, der so viel Geld verdient, müsste eigentlich gezwungen werden, einen nicht unerheblichen Teil davon an soziale Einrichtungen abzuführen. Und schließlich fragte ich mich dann, kann denn ein Mensch jemals so viel leisten, dass er oder sie eine solche Summe wirklich verdient? Nun sagen ja Konzerne, die ihren Top-Managern so viel oder noch mehr zahlen, die sagen, ja, gerade dafür kriegen die ja so viel Geld, dass sie dafür sorgen, dass der Zuwachs an ihrem Gehalt, also diese 1,3 Millionen, dass das nur ein kleiner Bruchteil dessen ist, was der Konzern durch ihr Wirken zusätzlich verdient oder eingenommen hat. Und auch ist dieser Zuwachs an Gehalt vertraglich vereinbart. Ein Top-Manager kriegt, wenn es gut läuft, eben das, was der Konzern ihm oder ihr schuldig ist. Also Paulus hatte damals wohl schon recht, wenn er schrieb, gewiss hatte er nicht solche exorbitanten Zahlen vor Augen, wenn er schrieb, dem Menschen, ich übersetze es mal wörtlich aus dem Griechischen, dem Menschen, der Leistung erbringt, wird der Lohn nicht nach Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Und das ist ja auch tatsächlich so. Im menschlichen Leben funktioniert vieles nach dem Gesetz von Leistung und Lohn. Und das ist da, wo es sich bewährt hat und wo es auch moralisch zu verantworten ist, ja auch gut so. Aber gilt das auch für den religiösen Bereich? Gilt das auch für den christlichen Glauben? Paulus sagt mit aller Entschiedenheit nein. Wenn man mit Gott ins Reine kommen will, muss man nur glauben, sonst nichts. Alles andere ist zumindest in diesem Zusammenhang von Übel, sogar das Tun dessen, was Gott von uns Menschen fordert. Gute Baptisten und gute Methodisten werden jetzt natürlich sofort widersprechen und sagen, ja, es reicht doch nicht nur zu glauben, sondern der Glaube ist doch nur dann ein echter, ein wirklicher, ein Leben verändernder und gestaltender Glaube, wenn er sich auch in einem entsprechenden Handeln erweist. Alles andere ist doch ein Wolkenkuckucksheim oder eine theologische, realitätsferne, aber irgendwie falsche Konstruktion. Und schon sind wir bei der uralten Kontroverse innerhalb des Neuen Testaments selbst. Nämlich bei der Kontroverse zwischen Paulus und Jakobus. Denn Jakobus schreibt in seinem Brief, und Sie können das nachlesen in Kapitel 2 bei Jakobus, da schreibt er, ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Das heißt, für seine Annahme bei Gott, dass Gott ihn annimmt, zählt letztlich das, was der Mensch tut und nicht bloß, dass er glaubt. Und das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was Paulus sagt. Und Jakobus begründet das frappierenderweise genauso wie Paulus, nämlich mit der Person und Geschichte Abrahams. Das müssen Sie mal nachlesen, Römer 4, Jakobus 2, das ist krass. In dieser Frage halte ich es mit einem meiner Vorgänger im Amt des Neutestamentlers und des Rektors an der Theologischen Hochschule. Der war außerdem noch Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche, Walter Kleiber. Vielleicht hat der eine oder die andere schon von ihm gehört. Er sagt, dass man sich in dieser Frage zwischen Paulus und Jakobus entscheiden muss und dass er, Kleiber, sich für Paulus entschieden habe. Auch ich habe mich in dieser Frage entschieden, und zwar wie Kleiber, ebenso für Paulus. Nun mögen Sie sagen, ja gut, der arme Methodist da vorne, der muss seinem Bischof ja folgen, aber wir Baptisten dagegen, wir sind frei, bei uns kann jeder denken und glauben, was er will, innerhalb gewisser Grenzen, versteht sich. Das finde ich prima, das mit der Freiheit, die haben wir Methodisten auch, die haben wir, deswegen nennen wir uns ja alle Freikirchen. Und so möchte ich auch der Freiheit Raum geben, der Freiheit, sich zu entscheiden. Begründet entscheiden kann nur, wer verstanden hat. Und so möchte ich versuchen, mit Ihnen zusammen erst einmal Paulus zu verstehen und fragen, ob das, was er zu sagen hat, nicht doch die Wahrheit ist, nicht weil Paulus es sagt, sondern weil es einleuchtende Gründe dafür gibt. Mache ich mich also ans Werk? Nach dem Lohn dafür will ich nicht fragen. Warum nicht? Weil ich nicht erwarte und es ehrlich gesagt auch gar nicht will, dass Gott mich für das belohnt, was ich tue. Was wäre das für eine Religion? Was wäre das für ein Gott? Dann würde er sich ja abhängig von mir machen. Leiste ich was, belohnt er mich, kriege ich was. Leiste ich nichts, belohnt er mich nicht, kriege ich nichts. Das wäre dann tatsächlich so eine Art Geschäftsverbindung. Je nachdem, was, wie viel ich für Gott leiste, wie viel ich in ihn investiere, das oder so viel bekomme ich dafür. Vertraglich geregelt. Denn wie schreibt Paulus, mir würde in diesem Fall der Lohn nach Schuldigkeit bezahlt, also entsprechend dem, was Gott mir als Lohn für meine Leistung schuldig wäre, sonst könnte ich ihn verklagen oder zumindest anklagen. Mal im Ernst, wollen wir so einen Gott? Wollen wir so eine Beziehung zu Gott? Das grenzt ja fast an religiöses Investmentbanking. Und doch funktioniert die Sache so. Paulus schreibt ja nicht, wenn es so wäre, würde es nach diesem System funktionieren, ist es aber Gott sei Dank nicht. Genau das schreibt Paulus ja nicht. Er schreibt nicht, wenn es so wäre, dann, sondern er schreibt, so ist es, genau so. Und zwar im Verhältnis des Menschen zu Gott. Wer hier Werke tut, man könnte auch sagen, Gutes tut, den Willen Gottes tut, dem wird der Lohn von Gott nach Schuldigkeit zuteil. Indikativ Präsens, nichts mit wenn und hätte und mit war einmal, nein, so genauso ist es und so läuft es. Das ist jetzt kein theologischer Taschenspielertrick, mit dem ich Paulus sagen lassen würde, was er gar nicht meint. Der Apostel meint es wirklich so. Der hat es am Anfang des Römerbriefes in Kapitel 2 ganz klar formuliert. Da können Sie lesen, Römer 2 ab Vers 6. Gott wird jedem Menschen nach dessen Werken vergelten. Herrlichkeit, Friede, ewiges Leben für alle, die Gutes tun, Zorn, Bedrängnis, Angst für alle, die das Böse tun. Und dann schreibt er wenig später in Kapitel 3 und 4, der Mensch kann nicht durch seine Werke, und gemeint sind gute Werke, der Mensch kann nicht durch seine Werke, durch sein Tun ins Reine kommen. Nicht durch das, was er tut, kann er mit Gott klarkommen, sondern nur durch das, was Gott für ihn getan hat. Und das kann er nur glauben und für sich gelten lassen, nichts mehr und nichts anderes. Ich frage mich manchmal, hatte Paulus wirklich alle seine theologischen Tassen noch im Schrank, als er den Römerbrief schrieb? Widersprüchlicher geht's ja wohl kaum. Erst am Tun des Menschen entscheidet sich, erst schreibt er, am Tun des Menschen entscheidet sich, wo er die Ewigkeit verbringt. Und Jakobus stimmt in diesen Chor ein. Und dann schreibt er, das Tun ist in dieser Hinsicht völlig belanglos. Es kommt allein auf den Glauben an. Also das klingt irgendwie wie religiöse Selbstüberlistung. Oder auch nicht. Mir fallen die beiden Söhne im Gleichnis Jesu ein, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Ältere von den beiden, der tickt, der funktioniert nach dem Prinzip von Leistung und Lohn. Und er hat diesen Lohn auch schon bekommen. Der Vater sagt zu ihm, alles was mein ist, ist dein. Können Sie in Lukas 15 nachlesen. Alles was mein ist, ist dein. Das ist sein Lohn, jetzt schon, voller Mitbesitz am Besitz des Vaters. Und wenn der Vater tot ist, dann wird er einmal den Hof erben und der alleinige Besitzer sein. Und das hat er sich verdient. Das ist auch seine Einstellung dem Vater gegenüber. Schon viele Jahre diene ich dir, hält er dem Vater vor, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und der Vater erkennt das an, indem er sagt, ja, du bist alle Zeit bei mir und deshalb gehört dir auch schon alles, was ich habe. Und das meint er ernst. Gott lässt sich hier nicht lumpen. Er sagt nicht, wenn ich ihn auf den Lohn anspreche, ja, das ist ein Missverständnis, das habe ich nicht so gemeint oder da hast du was falsch verstanden, lass uns da nochmal drüber reden. Nein, Gott sagt, okay, du wirst bekommen, was du dir verdient hast und es gehört dir ja auch im Grunde schon, das bin ich dir und mir selber schließlich schuldig, denn ich bin ja kein Wortbrecher. Der ältere Sohn hat den Lohn bekommen, den er sich verdient hat durch sein jahrelanges Dienen. Aber eins hat er nicht, beziehungsweise einen hat er nicht, den Vater, seinen Vater. Er ist auf der Ebene, auf der er mit seinem Denken und Glauben unterwegs ist, auf der Ebene von Lohn und Leistung, da ist er meilenweit entfernt von seinem Vater. Er kann sich eigentlich nicht über ihn beschweren. Der Vater hat ihm alles zukommen lassen, was ihm gebührte. Und doch ist er, der Sohn, nicht innerlich mit dem Vater verbunden. Da ist keine Herzlichkeit dem Vater gegenüber, da ist keine innige Beziehung zum Vater. Da ist nur der Vater als Gegenüber im Rahmen von Leistung und Lohn, von Pflicht und Schuldigkeit. Warum ist seine Beziehung zum Vater gestört? Sie muss es ja nicht immer gewesen sein, aber spätestens hier ist sie es. Diese Beziehung ist spätestens jetzt zutiefst gestört, weil er am Beispiel seines jüngeren Bruders merkt, das Prinzip von Leistung und Lohn ist nicht das Prinzip des Vaters, sondern mein eigenes. Das Prinzip des Vaters, so erkennt er, das Prinzip des Vaters ist Gnade und Barmherzigkeit. Und deshalb jetzt das große Fest für meinen Bruder, diesen Halunken, der doch alles verprasst und wirklich kein Anrecht darauf hat. Aber ich, der ich ein Anrecht hätte, ich bin draußen, weit entfernt von allen beiden. Und das Leben und die Freude und der Frieden gehen an mir vorüber. Oder gehe ich an ihnen vorüber? Jesus erzählt nicht, ob der ältere Sohn innerlich den Weg in die Gemeinschaft mit seinem Vater und dann auch mit seinem jüngeren Bruder gefunden hat. Jesus lässt den Ausgang dieser fundamentalen Krise des Leistung-Lohn-Denkens, der Krise des Menschen, der den schuldigen Lohn bekommen hat und plötzlich merkt, ich bin trotzdem weit weg von meinem Vater, weit weg von dem, wonach ich mich eigentlich im tiefsten Inneren meines Wesens sehne, weil da noch eine andere Dimension ist und die ist wohl entscheidend, um ans Herz des Vaters zu kommen, die Liebe zu ihm. Er hatte bislang die Gabe mehr geliebt als den Geber, den Lohn mehr als Gott. Und offenbar auch sein eigenes Lebensmuster mehr als alles andere. Wie gesagt, den Lohn hat er, aber hat er auch Gott? Zurück zu Paulus. Nach dem Apostel kommt nicht der Mensch mit Gott ins Reine, der Werke tut, der etwas leistet, sondern derjenige, der, wie Paulus schreibt, der an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Das heißt, an den Gott glaubt, der den in sich selbst gefangenen und an sich selbst gebundenen Menschen zu seinem Kind macht und ihn und sie zu einem Dasein in der Liebe zu Gott und zu den Menschen befreit. Nur so ist Liebe möglich. Liebe ist und gibt frei. Liebe funktioniert nicht nach dem Prinzip, ich tue dies und dafür bekomme ich das, gibst du mir das. Wer so denkt und handelt, ist ja nicht auf das Du, sondern auf das ausgerichtet. Nicht auf den anderen als Menschen, beziehungsweise jetzt als Gott, sondern auf das, was er von dem anderen bekommt. Wer so denkt und handelt, dem geht es letztlich um sich selbst. Ich kann und muss das jetzt so deutlich sagen, weil es in meinem eigenen Leben sehr lange gebraucht hat, bis ich diesen Irrtum bei mir selber erkannte. Und deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass man sich zwischen den beiden zur Debatte stehenden Möglichkeiten entscheiden muss. Entweder ich baue mein Leben im Gegenüber zu Gott auf das, was ich tue, oder ich baue auf Gott und das, was er getan hat. Im ersten Fall bekomme ich etwas, den versprochenen Lohn, wie auch immer der aussehen mag, Gott lässt sich da schon was einfallen. Im zweiten Fall bekomme ich jemand, nämlich Gott. Und damit die eine Beziehung, in der mein Leben wirklich heil werden kann. Und das heißt doch mein Leben hier und jetzt schon. Dazu hat Gott doch das ganze Jesus-Spektakel veranstaltet. Also Spektakel jetzt im wörtlichen Sinne etwas, was man sehen und hören kann. Jesus sehen und hören, der Menschen heilt und sie von den Zwängen des Bösen befreit. Jesus, der Menschen im Namen Gottes annimmt und ihnen die Barmherzigkeit des Vaters zuspricht. Jesus, der den Willen Gottes für eine neue Lebensweise eröffnet. Gott hat das durch Jesus doch nicht alles gesagt und getan, nur um uns dermal einst in den Himmel zu holen. Ja, das will er auch. Aber er will uns doch schon zuvor, jetzt schon, auf der Erde mit dem Himmel verbinden und Leben vom Himmel her zukommen lassen. Wäre es Gott nur um das Jenseits gegangen und um die Frage, wie er uns durchs jüngste Gericht hindurchbringt, dann hätte es gereicht, Mensch zu werden, zu sterben und aufzuerstehen. Doch die Sache mit Jesus hat ja eine ganz gewaltige Vorgeschichte, wie ich gerade angedeutet habe. Und in dieser Vorgeschichte oder in dieser Geschichte, denn es ist ja nicht nur Vorgeschichte, es gehört mit zur Hauptgeschichte. In dieser Geschichte zeigt Gott uns Menschen doch, dass er unser Leben hier und jetzt schon heilen will, und zwar ganzheitlich. Deswegen sagt Jesus zu den Geheilten ja so oft, dein Glaube hat dich gerettet. Es geht also nicht nur darum, dass Menschen körperlich gesund werden, das auch, sondern dass durch ihr Vertrauen, ihren Glauben ihm gegenüber, also durch ihre Beziehung zu ihm, ihr ganzes Leben heil wird, sie gerettet werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott das Tun des Guten belohnt. In diesem Leben durch Segenserweise und danach auch. Da lässt er sich nicht lumpen, da steht er zu seinem Wort, ohne dass sich das im Einzelnen aufweisen ließe oder gar ein Gesetz daraus machen ließe. Aber ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass wir ihm erst dann wahrhaft begegnen und unser Leben erst dann wirklich heil wird, wenn wir mit der Einstellung zu ihm kommen, wie sie in einem alten Lied zum Ausdruck kommt: Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und von daher bin ich auch davon überzeugt, dass Paulus hier die befreiende Wahrheit des Evangeliums auf den Punkt gebracht hat und Jakobus ein Stück weit davon abweicht. Lasst uns dennoch mit Jakobus fröhlich gute Werke tun, aus der Dankbarkeit des Glaubens, der weiß, ich bin so, wie ich bin, von Gott angenommen, bei Gott angenommen. Allein durch seine Gnade bin ich sein geliebtes Kind, das in der innigen Beziehung zum Vater und von dieser Beziehung lebt. Und weil das so ist, möchte ich und darf ich so leben, wie es ihm gefällt und wie es anderen Menschen gut tut, in dem Wissen, ich schaffe und kann das nicht immer. Aber es stellt mich als sein Kind nicht in Frage, weil er der Vater ist und bleibt, der mich liebt und nie verloren gibt. Allein seine Gnade genügt. Amen. Thank you.